Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz.
Herzlich willkommen zu dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Herzlich willkommen zu einem wirklich spannenden Gespräch. Es geht darin um Plasmen. Und Plasmen können sehr vielfältig eingesetzt werden. Neben der Beleuchtung und der Oberflächenbearbeitung können sie zum Beispiel für Ionenantriebe von Raumfahrzeugen und für Sterilisation und Wundheilung in der Medizin verwendet werden. Darüber hinaus wird mit ihnen Grundlagenforschung in der Schwerelosigkeit betrieben, und zwar an Bord der Internationalen Raumstation ISS. Und unser Gast, Professor Dr. Markus Thoma, er ist Professor für Plasma- und Raumfahrtphysik und Leiter der Arbeitsgruppe Atom, Plasma- und Raumfahrtphysik der Justus-Liebig-Universität Gießen. Er ist an dem Plasmakristallexperiment mit der Abkürzung PK4 auf der ISS beteiligt. Ein wahnsinnig spannendes Experiment, über das er sehr, sehr mitreißend erzählt, wie ich finde. Und wir sprechen in dieser Folge über Fragen wie, wie läuft ein solches Experiment auf der ISS eigentlich ab? Welche Bedeutung haben Plasmen für die Raumfahrt und für die Medizin? Und wie können sie eigentlich angewendet werden? Professor Dr. Thoma beantwortet uns diese und viele weitere Fragen in dieser Folge von Hessen schafft Wissen. Und er gibt uns Einblicke in seine Arbeit mit Plasmen und an die Forschung an Bord der ISS. Los geht's. Guten Tag, Herr Professor Dr. Thoma. Herzlich willkommen hier bei uns bei Hessen schafft Wissen. Ich bin gespannt auf das Gespräch und danke Ihnen dafür, dass Sie sich die Zeit nehmen. Hallo.
Hallo, guten Tag, Herr Lorenz. Sehr gerne.
Ja, Sie sind Leiter der Arbeitsgruppe Atom, Plasma und Raumfahrtphysik an der Universität Gießen. Und Sie sind in diesem Zusammenhang an mindestens mal einem spannenden Experiment beteiligt. Und zwar findet das im Weltraum statt. Und bevor wir gleich genau auf dieses Experiment eingehen, würde ich gern einmal grundlegend darüber sprechen, wie wir uns so ein Experiment im Weltraum genauer vorstellen können. Es findet ja auf dem im Columbus-Modell der ISS statt. Vielleicht fangen wir deswegen mal damit an, uns so ein bisschen örtlich zu verorten. Was ist das Columbus- oder Columbus-Modul? Wie sieht's dort aus?
Also das Columbus-Modul ist der europäische Anteil an der ISS. Es ist ein Forschungslabor. Es ist im Wesentlichen ein Zylinder, ich glaube etwa 6-7 Meter lang, 4-5 Meter Durchmesser. Und er enthält Schränke, Einschübe, in denen man Experimente unterbringen kann. Das sind ganz verschiedene Arten von Experimenten. Das sind physikalische Experimente, materialwissenschaftliche Experimente, aber auch aus dem Bereich der Medizin oder Biologie. Und die sind genormte Einschübe und wir mussten unser Experiment also so bauen, dass es da auch reinpasst.
Interessante Herausforderung, aber ergibt natürlich auch Sinn. Sie sagten ja so 6-7 Meter ist das Modul groß, also Platz ist Mangelware und ich könnte mir natürlich vorstellen, dass es weltweit oder in dem Fall sagen Sie ja, dass das europäische Modul oder der europäische Teil der ISS, dass es zumindest europaweit ein gewaltiges Interesse gibt. Ganz viele Institute, Unternehmen, was auch immer, die gerne dort oben mit Experimente durchführen lassen würden. Das heißt also Platz ist rar.
Ja, selbstverständlich. Also das ist natürlich auf der ISS so, Platz ist rar. Man muss auch darauf achten, dass es nicht zu viel wiegt, weil der Transport ist sehr teuer zur ISS. Natürlich auch der Stromverbrauch spielt eine Rolle. Man hat da nicht beliebig viel Leistung zur Verfügung. Also auf all sowas muss man natürlich achten. Und so ein Experiment aufzubauen, ist eine Herausforderung. Das dauert viele Jahre. Wir haben das mit der Europäischen Raumfahrtagentur zusammen gemacht. Damals war ich am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching. Und wir waren eben an diesem Experiment federführend mit beteiligt. Es war im Übrigen schon das dritte Experiment, das wir auf die ISS gebracht haben. Und dieses Experiment, das heißt PK4. PK4 steht für Plasmakristallexperiment 4. Das wurde jetzt im Jahre 2014 auf die ISS gebracht. Das wurde gebaut von uns am Max-Planck-Institut, aber auch mit der Firma OHB, also ist eine Raumfahrtfirma, und das Ganze im Auftrag von der ESA.
Okay, und dieses Experiment betreuen Sie jetzt auch, während Sie mittlerweile ja in Gießen sind, offenbar weiter.
Genau, weil das Experiment läuft natürlich weiter. Wir haben das 2014 auf die ISS gebracht. Typischerweise machen wir so 3-mal im Jahr ein Experiment dort oben. Das dauert dann so etwa eine Woche. Das heißt, wir müssen dann unsere Experimente überlegen. Das ist unsere Hauptaufgabe. Das machen wir allerdings nicht alleine, sondern das machen wir auch mit unseren russischen Partnern zusammen. Wir haben eine enge Partnerschaft mit Russland, die jetzt auch immer noch funktioniert, Gott sei Dank. mit denen zusammen arbeiten wir die Experimente aus, die wir dann durchführen wollen. Da werden Scripts geschrieben, also kleine Programme, die werden dann hochgeladen auf die ISS. In Toulouse, Frankreich, gibt es dort ein Kontrollzentrum und über dieses Kontrollzentrum laufen dann diese Skripte. Manchmal brauchen wir auch Astronauten, die uns helfen dabei. Dann muss die Crewzeit, also die Zeit, muss mit eingeplant werden. All sowas ist natürlich sehr, sehr aufwendig. Alleine die Vorbereitung des Experiments, wir haben 2002 damit angefangen und 2014 haben wir es auf die ISS gebracht. Das zeigt schon, das ist schon eine aufwendigere Sache.
Wahnsinn. Und wahnsinnig spannend. Jetzt muss ich versuchen, mir meine ganzen Nachfragen zu merken. Es strotzt nur so vor Möglichkeiten, da anzuknüpfen. Fangen wir mal damit an. Wir gehen gleich natürlich aufs Experiment selbst noch genauer ein, aber finde ich ja schon mal beeindruckend, dass Sie 2002 angefangen haben mit der Vorbereitung. 2014 haben Sie dann begonnen, die Experimente dort oben praktisch durchzuführen. Und jetzt, rund 10 Jahre später, läuft das alles immer noch. Gerade unter der Prämisse, dass dort oben die Verhältnisse ja relativ stabil sind, das ist ja sicherlich einer der Gründe, dort oben Experimente durchzuführen. Warum, also ich will es gar nicht so negativ formulieren, aber warum dauert das so lange? Warum ist es dann nicht nach 1-2 Jahren erledigt?
Nun, die Vorbereitung des Experiments dauert einfach schon deswegen so lange, weil man erstmal natürlich auch die Geldgeber finden muss. Mhm. Bis die ESA eingestiegen ist, das war dann im Jahr 2006. Vorher hatten wir eine Finanzierung übers Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Das waren dann Vorarbeiten, die wir gemacht haben. Wir haben unser Experiment im Labor aufgebaut. Wir haben mit diesem Experiment sogenannte Parabelflüge durchgeführt. Das machen wir im Übrigen immer noch. Das heißt, wir machen parallel zu den Experimenten auf der ISS auch noch Flugexperimente, in denen wir eben auch unsere Experimente in der Schwerelosigkeit durchführen, allerdings dann immer nur für 20 Sekunden und das 30 Mal hintereinander in einem Flug. Aber das war der eine Punkt, also erstmal die Vorbereitungsphase hat eine gewisse Zeit gedauert und ab 2006 ist dann die ESA eingestiegen, aber man muss sich ein ISS-Experiment schon sehr, sehr aufwendig vorstellen, einfach auch aus Sicherheitsgründen. Hm. Wir dürfen da oben nichts raufbringen, was die Astronauten irgendwie gefährden würde. Und dazu zählt nicht nur die Hardware, sondern auch die Software. Auch da könnte natürlich zum Beispiel sein, dass zum Beispiel das Lebenserhaltungssystem oder sowas durch gestört wird oder sonst etwas. Also es muss alles getestet werden. Es muss alles natürlich auch getestet werden, dass es funktioniert. Denn der Transport zur ISS ist natürlich auch nicht so ganz einfach. Also da sind große Erschütterungen. Wir haben zum Beispiel dort oben eine Glasröhre, mit der wir arbeiten. Also das Experiment muss genau geplant werden und das ist natürlich schon sehr aufwendig. Und dann gibt es eine sehr, sehr umfangreiche Dokumentation, die ESA auch so möchte und die zu erstellen ist auch zeitlich sehr aufwendig.
Okay, deswegen dieser vergleichsweise lange Vorlauf. Aber dann auch der zweite Teil der Frage ist, das Experiment praktisch läuft ja jetzt auch schon seit rund 10 Jahren. Mhm. Und normalerweise, soweit ich weiß, wenn man Experimente so langfristig durchführt, dann dient das oft dem Zweck, naja, über Zeiträume hinweg Werte, Erkenntnisse zu vergleichen und zu schauen, wie zum Beispiel Veränderungen, könnten zum Beispiel ökologischer, klimatischer Natur sein, sich auswirken auf die Ergebnisse. Das ist ja nun da oben nicht der Fall.
Nein, bei uns ist das nicht so der Fall, sondern wir machen wirklich Experimente, die wir uns überlegen. Und wenn wir die Experimente durchgeführt haben, dann bekommen wir die Daten am Ende auf die Erde zurück. Im Allgemeinen kriegen wir die wirklich auf Festplatten, weil die Datenmenge ist so hoch. Wir haben Bilddaten. Wir produzieren in einer Experimentkampagne 1,5 Terabyte an Daten etwa. Und das können wir nicht mehr so runterfunken, so einfach. Deswegen kriegen wir das auf Festplatten. Das heißt, die Astronauten nehmen die im Handgepäck mit runter. Wir bekommen dann die Festplatten. Wir schauen uns die an, werten die aus. Und dann überlegen wir uns neue Experimente. Und das dauert natürlich manchmal 1-2 Jahre, bis die ausgewertet sind. Und dann fangen wir wieder an und sagen, ah, das Experiment war doch nicht so gut, da könnte man noch was verbessern. Und so entwickelt sich das. Dass wir allerdings so lange schon auf der ISS oben unser Experiment durchführen, liegt auch daran, dass momentan der Platz, den wir haben in so einem ganz bestimmten Schrank, der heißt EPM-Schrank, und in diesem Platz, der wird momentan nicht anders genutzt. Der wird erst wieder 2027 vermutlich durch ein anderes Experiment belegt. Und die ESA möchte es natürlich auch nicht leer stehen lassen. Mhm. Und deswegen wird jetzt unser Experiment momentan, es war ursprünglich bis 2022 geplant, jetzt bis 2024 und vermutlich wird es jetzt bis 2027 verlängert.
Ja, perfekt. Okay, und dann habe ich also verstanden, das Projekt heißt zwar Plasma-Kristall-Experiment, aber faktisch handelt es sich dabei nicht um ein Experiment, sondern im Zeitverlauf kommen Ihnen immer wieder neue Ideen, diese Experimente zu variieren. Und es sind also verschiedenste konkrete Versuche, die da durchgeführt werden.
Richtig, ja. Also wir können ja nachher gleich auf dieses Experiment eingehen, ein bisschen mehr im Detail, dann kann ich Ihnen das für etwas näher erläutern.
Okay, machen wir gleich. Eine Nachfrage noch zum Thema auch Kooperation mit Russland, haben Sie gerade angesprochen. Mhm. Ist ja grundsätzlich schön zu hören, dass das immer noch funktioniert. Ich hatte nämlich tatsächlich auch gelesen, auch schon vor einem Jahr, dass, also grundsätzlich gilt ja die Raumfahrt tatsächlich so als eines der letzten großen Standbeine, eine der großen Säulen, Völkerverständigung ist vielleicht zu groß, aber zumindest internationale Kooperation zu ermöglichen, fast schon sicherzustellen, relativ unabhängig vom politischen Tagesgeschehen, von Krisen und so weiter und so fort. Hatte aber auch gelesen, dass leider dann im Zuge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine das im Bereich Raumfahrt dann auch nicht mehr wirklich der Fall war und dann eben doch viele Kooperationen eingestellt worden sind. Also bei Ihnen ist das dann offenbar nicht der Fall, es funktioniert weiterhin.
Bei uns ist es nicht der Fall. Das ist anders zum Beispiel beim Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Die haben alle Projekte mit den Russen abgebrochen. Aber unser Projekt läuft über die ESA und es ist kein rein, es ist eigentlich ein europäisch-russisches Projekt, von vornherein so gewesen. Das kann weiter betrieben werden. Das heißt also, unsere russischen Partner, die sitzen in Moskau an einem Institut, Joint Institute for High Temperatures. Die entwickeln mit uns zusammen die Experimente. Wir sind mit denen regelmäßig in Kontakt. Einmal natürlich per E-Mail, aber auch mit Online-Besprechungen und auch mit der ESA zusammen und mit OAB. Also da gibt es immer noch einen regen Austausch. Gott sei Dank ist es noch nicht eingestellt worden. Aber die Bedingungen sind natürlich nicht mehr einfach.
Ja, Sie machen das nun also schon seit vielen Jahren, also die Beteiligung an diesen Experimenten dort auf der ISS. Das heißt, für Sie ist das fast schon, Standard, Alltag. Aber ich könnte mir vorstellen, für viele Astrophysikerinnen und Physiker wäre das sicherlich ein Traum, also an Forschung im Weltall beteiligt zu sein. Deswegen die Frage, wie ist aus Ihrer Sicht der Stellenwert eines solchen Projektes und der Möglichkeit, es durchzuführen? Und wie kommt es überhaupt, dass Sie haben schon von Ihrer Arbeit am Max-Planck-Institut erzählt, aber wie kommt es dazu, dass Sie und jetzt ja mittlerweile dann konkret auch die Uni Gießen daran beteiligt sind und sein dürfen, sein können?
Ja, vielleicht fange ich mal mit der letzten Frage an. Ja. Ich bin im Jahre 2001 als Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik gegangen. Mhm. Ich habe früher was ganz anderes gemacht. Ich habe mich mit Quantenfeldtheorie befasst, theoretischer Physik, und habe dann einen Job gesucht. Ich war schon habilitiert, hatte ein sogenanntes Heisenberg-Stipendium, habe einen Job gesucht, habe mich dann beim Max-Planck-Institut beworben, und die hatten damals eine Stelle ausgeschrieben für ein Raumfahrtprojekt, und Raumfahrt hat mich immer interessiert. Und dann bin ich dort angestellt worden am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik in Garching und war mitverantwortlich eben für diese Entwicklung dieses Projekts, also eigentlich mehr als wissenschaftlicher Projektmanager. Das hat mir aber eigentlich auch viel Spaß gemacht, weil man wirklich was sehr Konkretes machen kann und am Ende ein Resultat hat. Natürlich musste ich mit den Ingenieuren zusammenarbeiten und mit anderen Wissenschaftlern, mit den Agenturen. Das war nicht immer so ganz einfach. Da gibt es also auch sehr viele, immer wieder Streitmöglichkeiten, also sagen wir Diskussionsmöglichkeiten.
Streitmöglichkeiten, schöne Formulierung, die dann auch genutzt werden wahrscheinlich.
Ja, die auch genutzt werden. Also es gibt doch da sehr unterschiedliche Ansichten. Man kann zum Beispiel das so sagen: Wir als Wissenschaftler, wir wollen ja möglichst eine eierlegende Wollmilchsau. Wir wollen möglichst, dass unsere Apparatur alles kann und wir alles damit machen können, was wir wollen. Die Agentur hat ein bestimmtes Budget. Das gibt schon mal was vor. Außerdem wollen die möglichst, dass alles frühzeitig festgelegt wird und frühzeitig eingefroren wird und alles dokumentiert wird. Und das liegt uns Wissenschaftlern natürlich nicht so da. Und dann ist dazwischen auch noch die Industrie, die beauftragt wird von der Agentur, die natürlich in erster Linie Geld verdienen wollen und das möglichst einfach halten wollen. Und in diesem Spannungsfeld ist es nicht so ganz einfach, so ein Experiment auf die ISS zu bringen. Es hat dann aber Gott sei Dank doch geklappt. Und dann war es allerdings
ganz
so,
ganz kurze Zwischenfrage, könnte mir vorstellen, dass genau diese Herausforderung, also die verschiedenen Interessen der unterschiedlichsten Stakeholder, also Anspruchsgruppen zu vereinen, ja wahrscheinlich auch für Sie eine gute Schule, eine gute Vorbereitung war auf die Herausforderung, jetzt im wissenschaftlichen Bereich Gelder einzuwerben und Projekte umzusetzen. Das ist ja auch nicht immer ganz leicht.
Ja, das gehört natürlich dazu. Eine gewisse Diplomatie braucht man auf jeden Fall, auch als Wissenschaftler, selbstverständlich, ja.
Na gut. Aber ja. Fahren Sie mal fort, ja.
Genau, okay. 2012 war dann das Projekt so weit, dass es auf die ISS, dass wir es fertigstellen konnten. Also es gibt ein sogenanntes Critical Design Review. Das heißt, dann ist das Experiment so geplant und dass es gebaut werden kann und dann wird auch nichts mehr verändert und auf die ISS gebracht. Nun war es so, dass mein damaliger Chef, der Professor Morphill am Max-Planck-Institut, zu dem Zeitpunkt gerade emeritiert wurde. Der wurde Ende 2013 emeritiert. Das führte dann dazu, dass er war Direktor am Max-Planck-Institut dort, es wurde ein neuer Direktor berufen oder eine Direktorin und die macht was ganz anderes. Da wurde die ganze Gruppe einfach eingestellt. Das ist so am Max-Planck-Institut. Nur die Leute, die permanente Stellen haben, und das waren die wenigsten bei uns, die können dann weiterbleiben, aber alle anderen, die müssen sich was Neues suchen. So war das dann auch am Ende. Ich hatte mich im Jahr 1995 an der Universität Gießen habilitiert, allerdings in der theoretischen Physik, und war hier immer als Privatdozent tätig und später als außerplanmäßiger Professor, habe hier regelmäßig Vorlesungen gehalten, so Blogveranstaltungen, bin dann von Garching immer hierher gefahren, hatte also die Verbindung hierher. Und dann kam im Jahre 2011 ein neues Projekt, wurde hier an der Universität Gießen durchgeführt. Da ging es um Plasma, allerdings nicht um die Plasmen, mit denen wir uns befassen, sondern um Plasmen für elektrische Antriebe, für Raumfahrtantriebe. Das ist auch ein großes Thema bei uns, das wird schon seit den 60er Jahren untersucht. Da ist die Universität Gießen führend auf diesem Gebiet in Deutschland. Da wurde ein Projekt damals aufgesetzt und ich wurde gefragt, ob ich mich daran mit beteiligen möchte. Und im Rahmen dieses Projekts wurden dann auch Professuren eingerichtet und auch eine für Plasma- und Raumfahrtphysik. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Interesse hätte zu kommen. Und das war für mich gerade ideal zu dem Zeitpunkt, weil eben meine Gruppe in Garching eigentlich geschlossen wurde. Und so habe ich zum idealen Zeitpunkt den Absprung geschafft und bin hier nach Gießen gekommen und habe natürlich Teile auch der Experimente mitgenommen, die in Garching waren, weil eigentlich die niemand mehr brauchen konnte und konnte diese dann hier aufbauen und unter anderem eben zum Beispiel auch eine Kopie von PK4, von unserem Experiment auf der ISS, das wir dann für Parabelflüge benutzt haben und auch für Experimente im Labor. Und so hat sich das ergeben und ich habe dann auch noch weitere Mitarbeiter hierher geholt vom Max-Planck-Institut und wir haben dann hier so eine Gruppe für komplexe Plasmen und Experimente auf der ISS aufgebaut.
Fantastisch. Und das alles ist jetzt schon, haben Sie ja schon erzählt, ein paar Jahre her. Was würden Sie sagen, wie ist die Uni Gießen im Fachbereich Raumfahrt, Physik und dann auch rund um die Themen Plasmen? Wie ist die Uni da heute aufgestellt? Also ohne jetzt Ihnen so ganz uneitle Worte in den Mund zu legen, aber wahrscheinlich ja schon eine Vorreiterrolle in Deutschland, oder?
Ja, in gewisser Weise, ja, auf jeden Fall, vor allen Dingen in der Lehre. Wir haben einen seit jetzt, glaube ich, 5 oder 6 Jahren einen neuen Studiengang, der heißt Physik und Technologie für Raumfahrtanwendungen. Den machen wir zusammen mit den Elektroingenieuren von der Technischen Hochschule Mittelhessen, also mit der Fachhochschule. Und der wird sehr gut angenommen. Wir haben also jedes Jahr etwa 50 Neuanfänger und wir sind da sehr zufrieden. Und da sind wir eigentlich einer der wenigen. Also es gibt noch in Würzburg so einen ähnlichen Studiengang, aber so ein Studiengang, wo aus der Physik her die Raumfahrt untersucht wird oder betrieben wird. Kommt es eher aus der Maschinenbauecke. Das ist relativ einmalig in Deutschland. Und wir haben natürlich auch diese lange Tradition mit diesen elektrischen Antrieben, mit den sogenannten Ionenantrieben, seit den 60er Jahren. Und da arbeiten wir auch intensiv mit der Industrie zusammen, zum Beispiel Ariane Group, also das gehörte früher zu Airbus oder gehört zu Airbus. Da haben wir also eine sehr gute Verbindung zur Raumfahrt. Also Hessen ist, muss man sagen, was Raumfahrt betrifft, eher ein etwas weißer Fleck. Es gibt nicht allzu viel. Es gibt hier ein großes europäisches Kontrollzentrum in Darmstadt, ESOC. Aber ansonsten ist hier nicht so viel Aktivität. Das ändert sich aber gerade. Die hessische Regierung, Landesregierung, hat eine Initiative Hessen in Space eingerichtet. Und da gibt es einen Raumfahrtkoordinator, der früher auch Chef von der ESA war und vom DLR, Jan Wörner, und mit dem sind wir da auch in engem Kontakt.
Okay, schön. Also in Hessen geht's voran. Wie sieht's denn in Bezug auf Deutschland insgesamt aus, was die Raumfahrtphysik anbetrifft? Soweit ich mitbekomme, kommt ja sehr viel Forschung aus den USA, klar. Wie viel kommt da aus Deutschland?
Also gerade in dem Bereich der Mikrogravitationsforschung, die wir machen, also Forschung unter Schwerelosigkeitsbedingungen auf der ISS, da ist Deutschland tatsächlich führend, auch weltweit führend. Wir haben zum Beispiel eine Beteiligung auch an den Experimenten dort oben von etwa 50%. 50% der Experimente kommen aus Deutschland. Und wenn man sich das insgesamt anschaut, Deutschland ist der größte Geldgeber, auch für die ESA. Und wir geben im Jahr etwa, ich weiß es jetzt nicht die genauen Zahlen, aber es wird irgendwo zwischen 2 und 3 Milliarden Euro liegen für Raumfahrt aus. Davon geht die Hälfte an die ESA als Mitgliedsbeitrag und die andere Hälfte ans Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt, die eben auch dann eigene Projekte durchführen und damit zum Beispiel auch Wissenschaftler wie mich bezahlen. Also ich werde auch über DLR-Projekte finanziert, also hauptsächlich darüber.
Mhm. Nun haben Sie, ich komme nochmal auf einen Aspekt zu sprechen, diesen Studiengang angesprochen, den es bei Ihnen gibt und der relativ besonders ist, gut angenommen wird. Ich glaube, Sie meinten 50 neue Studierende pro Jahr fangen an. Ich könnte mir vorstellen, aufgrund dieser besonderen Ausrichtung ist das wahrscheinlich auch ein sehr beliebter Studiengang. Ist es schwierig, dabei reinzukommen und einen Platz zu kriegen? Wer studiert bei Ihnen und was muss man so können und mitbringen an Voraussetzungen, um auch studieren zu können und zu dürfen und idealerweise auch erfolgreich dabei zu sein?
Also wir haben keine Zulassungsbeschränkungen, bisher zumindest nicht, das brauchen wir nicht. Also mit 50 Leuten kommen wir oder Studierenden kommen wir gut zurecht. Es gibt keine besonderen Voraussetzungen. Das Wichtigste ist, dass man Interesse daran mitbringt und Spaß daran hat. Man sollte sich allerdings im Klaren sein, dass der Physikstudiengang auch sehr viel zum Beispiel Mathematik mit beinhaltet, gerade am Anfang. Mhm. Das ist manchmal doch dann etwas falsche Erwartungen aufkommen und dass die wirklich interessante Forschung erst im weiteren Verlauf, meistens erst nach dem Bachelorstudiengang, eher im Masterstudiengang dann erst wirklich aktuell wird.
Okay, ich kann mir aber vorstellen, wer durchhält und sich durchbeißt und das schafft, hat wahrscheinlich ziemlich gute Aussichten auf dem Jobmarkt am Anschluss, oder?
Ja, also ich denke auch, also es ist ja nicht nur für die Raumfahrt ausgerichtet, also natürlich sind zum Beispiel die Raumfahrtagenturen, ESA, DLR mögliche Arbeitgeber, aber auch die natürlich die ganze Raumfahrtindustrie, aber ich meine mit Physik und Elektrotechnik kann man natürlich viel anfangen, da steht einem viel offen, ich meine Fachkräfte werden gesucht und auch hier gibt es im Mittelhessen sehr viel Hightech-Firmen, ich denke da an Leitz Leica oder Pfeiffer Vakuum oder andere Firmen schon, die hier wirklich Hightech betreiben und die natürlich dauernd auch Leute suchen.
Schön, dann decken Sie diesen Bedarf zumindest zum Teil. Und jetzt wollen wir aber mal herausfinden, worum es jetzt bei diesem viel zitierten Experiment eigentlich geht. Also Plasmakristallexperiment, PK4 ist die Abkürzung. Erstmal ganz grundlegend gefragt, was ist das für ein Experiment? Worin besteht sein Ziel?
Gut, also ich fange, glaube ich, mal am Anfang an. Also erstmal, was ist ein Plasma? Mhm. Ein Plasma ist ein ionisiertes Gas, das heißt ein Gas, bei dem die Atome ihre Elektronen verloren haben. Man spricht dann von Ionen und Elektronen. Es gibt zusätzlich auch noch Neutralgas, aber es gibt einen gewissen Anteil an Atomen, die ihre Elektronen verloren haben. Dieses Gas ist elektrisch leitend, weil man freie Ladungsträger hat in diesem Gas. Und das kann man erzeugen, entweder durch hohe Temperaturen. Das passiert zum Beispiel im Inneren der Sonne. Die Sonne ist ein riesiger Plasmaball. Aber das passiert auch zum Beispiel durch elektrische Felder. Das benutzen wir, sogenannte Entladungen, zum Beispiel auch in der Neonröhre, da hat man auch ein Plasma. Oder aber auch zum Beispiel beim Blitz, da hat man große Spannungsunterschiede in der Atmosphäre. Dadurch entsteht eine Entladung und entlang dieses Entladungskanals ist ein Plasma, das sieht man leuchten, das ist der Blitz. Und es gibt noch eine dritte Möglichkeit, das ist durch Strahlung, zum Beispiel Polarlichter, die werden dadurch erzeugt, dass die Strahlung von der Sonne, die Sonnenwinde auf die Atmosphäre treffen und dabei Leuchterscheinungen in einem Plasma hervorrufen. Das ist das Plasma erstmal. Und diese Plasmen werden heutzutage, die sogenannten Niedertemperaturplasmen, die man durch elektrische Entladung erzeugt, die werden heutzutage technisch sehr viel genutzt. Die kann man für alles Mögliche nutzen, zum Beschichten, zum Ätzen, für ganz verschiedene Dinge. Und bei diesen Ätzverfahren, dann ist es oft so, dass da kleine Mikropartikel auftreten im Plasma. Staub, Dreck, den man nicht haben möchte. Also eigentlich ein dreckiges Plasma oder ein staubiges Plasma. Wir hören den Ausdruck nicht so gerne, deswegen sagen wir komplexes Plasma.
Das klingt besser. Das gefällt mir gut. Das werde ich mir merken. Wenn irgendwann hier daheim mir die Kritik zuteil wird, das sieht hier aber sehr unordentlich wieder aus, dann sage ich, nee, es ist komplex.
Genau.
Ja. Okay.
So ähnlich ist es auf jeden Fall.
Ja.
Nun ja, was wir jetzt machen gezielt ist, wir bringen kleine Mikropartikel, das sind also kleine Plastikkügelchen, die haben so einen Durchmesser von wenigen Mikrometern, die bringen wir in so ein Plasma hinein. Also wir haben eine Entladungskammer, eine kleine Kammer, die ist auch auf der ISS, da haben wir eine Glasröhre jetzt, die ist so 80 cm lang, 3 cm Durchmesser. An den Enden haben wir Elektroden, wir pumpen ein Gas rein, meistens Neon oder Argon. Dann zünden wir das Plasma, das sieht man dann auch leuchten, wie in einer Neonröhre. Und dann haben wir sogenannte Dispensoren. In diesen Dispensoren sitzen diese Mikropartikel und die werden dann wieder beim Salzstreuer durch ein Sieb hindurch in das Plasma hineingeschickt. Und was dann passiert ist, die laden sich auf. Und zwar, weil sie Elektronen sich auf der Oberfläche anlagern. Und diese Mikropartikel, die bilden dann ein stark wechselwirkendes System. Die wechselwirken miteinander, weil sie ja geladen sind. Und über diese Wechselwirkung können die verschiedene Phänomene zeigen. Und wenn man es richtig einstellt, dann fangen die Partikel an, sich in geordneten Strukturen anzuordnen. Dem sogenannten Plasmakristall. Also man gießt kristalline Strukturen. Und das Schöne ist jetzt, bei diesem Experiment können wir jetzt die Bildung des Kristalls in Echtzeit beobachten und wir können die auf dem Niveau der einzelnen Partikel beobachten, also praktisch der einzelnen Atome. Das ist etwas, was man in normalen Kristallen eben nicht machen kann. Das heißt, unser...
Also in normalen Kristallen nicht, weil es normalerweise viel länger dauert, diese Prozesse durchzuführen.
Es dauert länger, außerdem ist es auf dem atomaren Niveau nicht so zu beobachten. Mhm. Das ist viel zu klein. Man kann mit Röntgenstreuung was machen, aber es ist nicht so direkt zu beobachten, so etwas.
Und was heißt direkt? Also wie können wir das jetzt in diesem Fall auf dem atomaren Level beobachten?
Das ist ganz einfach. Wir haben ja diese Mikropartikel in unserem Plasma, die beleuchten wir. Die beleuchten wir mit dem Laser, der Laser wird aufgefächert und dann haben wir eine Kamera, zum Beispiel eine CCD-Kamera und die zeichnet das Streulicht auf und dann sehen wir die einzelnen Partikel als weiße Punkte im schwarzen Hintergrund und dann können wir sehen, wie die sich anfangen anzuordnen in der kristallinen Struktur. Und wir können also wirklich die Kristallbildung untersuchen. Aber es gibt noch viele, viele andere Phänomene. Das ist nur eins. Turbulenz, es gibt Plasmawellen, die da auftreten. Alle möglichen Erscheinungen können da auftreten. Und unser System ist praktisch ein Modellsystem für andere Modelle in der Physik. Wir können also zum Beispiel verstehen, wie solche Phasenübergänge ablaufen, wie Kristallbildung abläuft, solche Dinge, die man normalerweise eben nicht so leicht untersuchen kann. Also wir haben hier ein Modellsystem. Und das ist das, was es so interessant macht. Wir machen also in erster Linie hier Grundlagenforschung.
Ich bin begeistert und beeindruckt, denn ich muss sagen, ich hatte vor diesem Gespräch doch ein bisschen Respekt. Physik, Raumfahrt, Plasmen. Deswegen habe ich mir auch extra eine große Tasse Kaffee gemacht, um möglichst hellwach zu sein und hier nicht den Anschluss zu verlieren. Aber das haben Sie gerade sehr nachvollziehbar erklärt. Vielen Dank dafür.
Danke.
Ich hoffe, dass ich denke, da sind viele Hörerinnen und Hörer gut mitgekommen. Bitte?
Entschuldigung, nur ganz kurz vielleicht zur Erklärung. Da wir ja oft an Parabelflügen und auch an den ISS-Experimenten teilnehmen, werde ich natürlich öfter zu was gefragt. Und kann natürlich nicht immer nur für Experten antworten, das ist klar.
Das kommt mir und uns jetzt hier zugute, sehr schön. Warum findet dieses Experiment nun aber in der Schwerelosigkeit auf der ISS statt? Warum ist es ja offenbar nicht möglich, das Ganze auch einfach auf der Erde umzusetzen?
Tatsächlich kann man die Experimente auch auf der Erde durchführen. Wir machen das auch. Allerdings auf der Erde hat man die Schwerkraft natürlich und die Schwerkraft zerrt an diesen Partikeln. Die zerrt die nach unten. Jetzt kann man sie in der Schwebe halten durch elektrische Felder. Das passiert auch. Das Plasma wird von einem elektrischen Feld umgeben und das hält automatisch diese Partikel in der Schwebe. Allerdings ist das Ganze dann zusammengedrückt, nur auf ein relativ kleines Gebiet. Und wenn man das Ganze ohne Stress, also stressfrei beobachten möchte und ausgedehnte Systeme beobachten möchte, dann muss man in die Schwerelosigkeit gehen.
Okay, stressfrei beobachten, klingt ja sowieso schon mal gut, aber in dem Fall dann auch nochmal physikalisch nachvollziehbar. Und wenn dann also diese Partikel unbeeinflusst durch die Schwerelosigkeit sich dort verteilen und eben so verhalten, wie sie es natürlicherweise dann tun, inwiefern hilft Ihnen das? Was lernen Sie daraus? Also ich habe jetzt so ansatzweise vorhin verstanden, was Plasmen sind und wofür sie vielleicht auch spannend sind. Wir kommen gleich auch nochmal auf das ganze Themenfeld der Anwendung zu sprechen. Aber inwiefern, was verrät Ihnen dieses Experiment, das Sie gerade beschrieben haben?
Ja, es verrät uns eigentlich nur, wir können dieses Experiment eben sehr viel sauberer durchführen und damit zum Beispiel auch sehr viel genauer solche Phasenübergänge untersuchen. Also so grundlegende Fragen in der Physik. Das geht hier wirklich also um Grundlagenforschung in erster Linie. Es gibt auch andere Anwendungen von diesen komplexen Plasmen. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben zum Beispiel bei den Anwendungen häufig mit Partikeln zu tun, die da auftreten in den Plasmakammern, in den Reaktoren, die unerwünscht sind. Und weil zum Beispiel werden Mikrochips heutzutage hergestellt in Plasmareaktoren. Und da ist es so, dass dieser Staub unerwünscht ist. Der kann auf die Oberflächen fallen, der kann am Ende das kontaminieren. Es kommt zum Ausschuss bei dieser Produktion. Und um das zu vermeiden, werden eben auch diese komplexen Plasmen untersucht. Also wie kann man zum Beispiel die Staubbildung vermeiden in solchen Reaktoren? Wie kann man sie fernhalten von irgendwelchen Oberflächen? Auch das können wir untersuchen, sowohl im Labor, aber grundlegende Fragen können wir zum Beispiel eben auch dann in der Schwerelosigkeit untersuchen. Zum Beispiel, wie stark sind diese Partikel aufgeladen? Mhm. Die Ladung spielt da eine große Rolle und das können wir eben auch untersuchen in der Schwerelosigkeit.
Sie haben gerade ausgeführt, in der Mikrochip-Produktion versucht man tendenziell diese Verschmutzungen zu vermeiden, also eben das Plasma nicht staubig, nicht komplex werden zu lassen. Haben diese komplexen Plasmen, die Sie dort oben untersuchen, haben die auch Vorteile? Gibt es auch Anwendungsbereiche, wo genau das gewünscht ist?
Ja, tatsächlich gibt es was, das wurde mir zumindest erzählt, ich habe das selber noch nie gesehen, aber es geht um Dünnfilm-Solarzellen. Die werden auch im Plasmaverfahren hergestellt, da gibt man eine Plasmabeschichtung und kann diese Dünnfilm oder diese Filme, Siliziumfilme auf der Oberfläche zum Beispiel vom Glas oder so etwas abscheiden in Plasmareaktoren. Und tatsächlich sind die meistens nicht besonders lang haltbar und haben auch einen relativ geringen Wirkungsgrad. Wenn man jetzt Staub gezielt mit einbringt, dann scheint der Staub dazu zu nutzen oder dazu verwendet werden zu können, dass dieser Film besser auf dem Substrat, also auf dem Glas, besser haftet. Das ist wie so ein kleiner Anker. Das scheint eine Anwendung zu sein, das habe ich gehört. Aber das ist das Einzige, was ich jetzt wüsste. Ansonsten ist der Staub in der Technologie eigentlich immer unerwünscht.
Jetzt sind wir ja schon so ein bisschen im Bereich der Anwendung, deswegen bleiben wir da vielleicht gleich mal. Ein Anwendungsbereich, den Sie vorhin auch schon mehrfach erwähnt haben und der ja für die oder in der Geschichte der Uni Gießen auch eine große Rolle gespielt hat, schon seit langer Zeit, ist der Ionenantrieb von Raumfahrzeugen. Was ist das? Was sind Ionenantriebe und warum sind Plasmen und wie sind Plasmen für Raumfahrtantriebe relevant?
Ja, also die meisten Antriebe, die wir verwenden in der Raumfahrt, sind chemische Antriebe. Das heißt, es finden chemische Reaktionen statt in einer Brennkammer. Dadurch wird das heiß, das Gas expandiert und wird dann durch eine Düse nach hinten ausgeleitet. So starten zum Beispiel Raketen auch. Es gibt auch solche Triebwerke, die im Weltraum eingesetzt werden.
Also seit nach meiner unfachmännischen Beobachtung sehr viel Energie, die chemisch in sehr kurzer Zeit freigesetzt wird. Aber dann wahrscheinlich auch nicht unbegrenzt verfügbar ist, schon allein aus Platzgründen.
Ja, das ist zumindest bei den großen Triebwerken so, also bei den mit den Raketenstarten. Mhm. Aber im Weltraum werden halt auch kleine Triebwerke eingesetzt, zum Beispiel um die Lage von Satelliten zu regeln oder um von einer Bahn auf eine andere zu kommen, von einem Orbit auf einen anderen zu kommen. Da werden auch relativ kleine Triebwerke eingesetzt. Jetzt ist es so, dass elektrische Antriebe funktionieren ganz anders. In elektrischen Antrieben werden Ionen beschleunigt. Ich habe ja vorhin schon gesagt, Ionen sind Atome, die ihre Elektronen verloren haben. Und wir haben zum Beispiel bei unserem Ionenantrieb haben wir eine Plasmakammer, ganz ähnlich wie auch die wir für die komplexen Plasmen verwenden. Wir zünden dort ein Plasma über eine elektrische Entladung. An dem Ende der Kammer befindet sich ein Gitter, ein Gittersystem. Und an dieses Gitter wird eine Hochspannung angelegt, eine negative Hochspannung. Und dann werden die Ionen, die positiv geladen sind, auf dieses Gitter beschleunigt, treten durch dieses Gitter hindurch und geben dadurch den Schub. Das ist das Prinzip. Das heißt also, hier hat man keinen chemischen Antrieb, sondern hier hat man eine physikalische Beschleunigung oder elektrische Beschleunigung. Der Schub ist sehr, sehr klein. Das ist meistens nur so im Bereich von Millinewton oder sowas, also winzig klein. Aber das macht nichts im Weltraum, weil im Weltraum hat man ja keinen Widerstand. Und wenn man nur lang genug beschleunigt, auch mit kleinen Schüben, kann man trotzdem hohe Wirkung erzeugen. Mhm. Der Vorteil von diesen elektrischen Antrieben ist, dass die Austrittsgeschwindigkeit sehr, sehr viel größer ist, ungefähr 10-mal größer als bei den chemischen Antrieben. Das heißt, man braucht sehr viel weniger Treibstoff, um den gleichen Schub zu erzeugen. Und man spart also Masse ein. Und das ist gerade interessant heutzutage zum Beispiel für Nachrichtensatelliten. Nachrichtensatelliten werden normalerweise erstmal, die befinden sich auf dem sogenannten geostationären Orbit. Das heißt, sie sind über einem festen Punkt über der Erde, haben eine Umlaufzeit von genau 24 Stunden, sind ungefähr 36.000 Kilometer hoch. Aber mit der Rakete werden die normalerweise nicht auf diesen Orbit geschossen, nicht direkt, sondern die kommen erst in einen sogenannten geostationären Transferorbit. Das ist ein elliptischer Orbit. Und dann müssen sie von dort aus auf den geostationären Orbit selbst gelangen. Und das kann man machen, entweder mit einem chemischen Antrieb oder eben mit elektrischen Antrieben. Und der Vorteil von den elektrischen Antrieben ist, dass man, das dauert zwar länger, weil der Schub recht klein ist, das kann also Wochen oder Monate dauern, aber man kann zum Beispiel dann für statt 2 Satelliten 3 Satelliten hochbringen für denselben Preis, weil man eben an Treibstoff einspart.
Verstanden. Ich habe auch irgendwo bei der Vorbereitung die Formulierung gefunden. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es Ihre Formulierung war oder ob sie mir nur irgendwo über den Weg gelaufen ist, dass Ionenantriebe die Marathonläufer sind unter den Raumfahrtantrieben. Und dass sozusagen, naja, sich das eigentlich auch ganz gut ergänzt mit den chemischen Antrieben, dass die chemische dann also vielleicht eher genutzt werden, um eben wirklich, naja, Raketen nach oben zu feuern zum Beispiel, also richtig Power zu entfesseln. Und das dann aber eben für das Unterwegssein oben, für das Manövrieren und Navigieren, wo Ausdauer und eher Präzision so die wichtigen Themen sind, dann eben sehr gut die Ionenantriebe in Kraft treten können.
Ja, auch die Lebensdauer ist sehr lange, das stimmt, ja. Bis zu 50.000 Stunden. Sie sind sehr gut regelbar, das ist auch ein Vorteil. Also sie werden zum Beispiel jetzt eingesetzt bei den Starlink-Satelliten von Elon Musk. Da sind also, ja, 12.000, glaube ich, geplant oder mehr. Und die fliegen also auch mit elektrischen Antrieben dort oben.
Ein weiteres Thema, mit dem Sie sich, glaube ich, in Ihrer Forschung auch beschäftigen, ist die Plasmamedizin oder auch Dekontamination. Jetzt muss ich es richtig aussprechen. Also können dementsprechend wohl Plasmen auch in der Medizin eingesetzt werden?
Richtig. Plasmen können also zur Sterilisation und zur Wundheilung eingesetzt werden. Das Ganze ist ein relativ junges Gebiet. Es gibt es jetzt so seit etwa Mitte der 2000er Jahre, so 2004, 2005. Und mein damaliger Chef, der Gregor Morfil, der hat eben auch sich damit befasst. Er war einer der ersten, der auch mit Ärzten zusammen dann umfassende Studien durchgeführt hat zur Plasmamedizin. Dabei handelt es sich aber um ein bisschen andere Plasmen. Und zwar unsere Plasmen, die wir verwenden, die sind bei sehr niedrigem Druck. Da hat man nur so vielleicht ein Tausendstel von dem normalen Atmosphärendruck. Das kann man natürlich bei der Wundheilung nicht machen. Ich kann ja den Patienten nicht in eine Vakuumkammer reinbringen. Wird das Plasma an der Luft gezündet, ähnlich wie auch beim Blitz. Zündet ja auch an der Luft, das geht. Und was dann passiert an der Luft ist, dass, wenn man dieses Plasma gezündet hat, dass dann Radikale entstehen. Es entstehen zum Beispiel Stickoxide, es entstehen Ozon, das riecht man auch. Und diese Radikale, diese können sehr effizient Bakterien auf der Oberfläche abtöten. Das kann also zur Sterilisation verwendet werden. Und wir haben jetzt gerade hier so einen kleinen Auftrag vom DLR. Da geht es darum, Saatgut zu sterilisieren, bevor wir es auf die ISS bringen. Die wollen ein Gewächshaus auf die ISS bringen, weil in Zukunft man ja vielleicht auch bei langen Flügen zum Beispiel zum Mars sein eigenes Gewächshaus mitnimmt. Und da muss man natürlich wissen, wie die Pflanzen dort oben gedeihen. Da ist ein Problem. Dieses Saatgut bildet sich meistens Schimmel aus. Und den Schimmel wollen wir beseitigen und deswegen bearbeiten wir die Saatgut, das also vorher mit Plasma, um schimmelfrei dort oben hochzubekommen. Das ist so eine Anwendung. In der Medizin sieht es ein bisschen anders aus. In der Medizin ist es so, diese Sachen werden vor allen Dingen eingesetzt bei langwierigen Wunden. Man denkt zum Beispiel an das diabetische Fußsyndrom, das sehr häufig auftaucht, das zu etwa 40.000 Amputationen in Deutschland führt. Da kann man jetzt mit Hilfe von Plasmen die Wunden eben keimfrei bekommen, was sehr schwierig ist, häufig auch keimfrei von multiresistenten Keimen. Denn das ist ganz egal, das Plasma tötet multiresistente genauso wie nicht resistente Keime. Und das ist natürlich ein großer Vorteil, dann heilen die Wunden besser zu. Gleichzeitig wird durch die Plasmabehandlung die Wundheilung stimuliert, das konnte man auch nachweisen. Das heißt, es gibt einen synergetischen Effekt, einmal die Keimabtötung, zum anderen die Stimulation der Wundheilung. Und das führt dann dazu, dass solche Wunden typischerweise 30% schneller zu heilen, manche Wunden eben zu heilen, die sonst gar nie zu geheilt werden und man vermeidet damit Amputationen und andere Probleme. Das wird jetzt eingesetzt seit einigen Jahren. Einige dieser Geräte sind auf dem Markt. Momentan wird es noch nicht von der Kasse übernommen. Das ist natürlich noch ein gewisses Problem. Das wird sich aber bald ändern. Es gibt da ein nationales Zentrum für Plasmamedizin. Da bin ich auch im Kuratorium dieses Zentrums. Und wir kümmern uns darum, dass diese Plasmatechnologie, diese Plasmamedizin eben auch weiter verbreitet wird. Nicht nur bei Dermatologen, sondern vielleicht auch im zahnärztlichen Bereich kann man das verwenden. Im HNO-Bereich kann man es verwenden. Es gibt wohl auch sehr vielversprechende Ansätze für die Tumortherapie. Also für die Onkologie, da sind wir eben auch sehr beteiligt. Wir haben selber hier schon Studien durchgeführt, auch mit der Viszeralchirurgie von einem Klinikum. Eine Doktorandin von mir hat das gemacht und haben da auch sehr vielversprechende Resultate erhalten.
Einmal noch nachgefragt, um es noch besser zu verstehen. Wie kommt es, dass Plasmen offenbar so zielgerichtet einwirken können auf zum Beispiel Keime bis hin zu multiresistenten Keimen?
Ja, es liegt im Wesentlichen daran, diese kalten Plasmen, das sind Plasmen, in denen das Gas selber ist kalt. Allerdings die Elektronen haben eine relativ hohe Energie da drin. Die Elektronen tragen aber zur Gastemperatur nicht bei. Die Elektronen haben eine hohe Energie, das heißt, sie sind chemisch sehr, sehr reaktiv. Wenn die auf die Luft treffen, dann können die zum Beispiel die Luft spalten. Die können also die Sauerstoffmoleküle spalten, dann bildet sich zum Beispiel Ozon und dieses Ozon kann eben dann die Keime abtöten. Das ist im Wesentlichen der Effekt, den wir da haben.
Okay, faszinierend. Sehr, sehr schön. Ich würde noch mal einmal ganz kurz auf das Thema Weltraumforschung zu sprechen kommen, weil einen Aspekt möchte ich noch aufgreifen, den hatten Sie vorhin auch so nebenbei erwähnt, nämlich, dass Sie diese Weltraumforschung natürlich jeweils auch vorbereiten, zum einen unter Laborbedingungen bei sich in Gießen, zum anderen aber auch anhand von Parabelflügen und das sogar auch regelmäßig. Hatten Sie selbst die Gelegenheit, an diesen Parabelflügen auch mal teilzunehmen?
Also ich habe jetzt, glaube ich, an 15 oder 16 Parabelflugkampagnen teilgenommen seit 2003. Ich bin, glaube ich, inzwischen 800, 900 Parabeln geflogen. So genau weiß ich das nicht mehr. Es ist ein sehr, sehr spannendes und tolle Erfahrung. Also das ist schon sehr was Besonderes, wenn man da mal teilnehmen kann. Also das kann ich jedem empfehlen. Es ist eine Erfahrung, die man mit eigentlich fast nichts vergleichen kann. Wir sind hier auf der Erde so sehr an die Schwerkraft gewöhnt, dass wir uns gar nicht vorstellen können, was Schwerelosigkeit eigentlich bedeutet. Im Wasser natürlich kann man das haben, also gewiss, wenn der Auftrieb genau die Schwerkraft kompensiert. Aber da hat man natürlich noch den starken Widerstand. In der Luft ist das nicht der Fall. Und wenn man dann in die Schwerelosigkeit gerät, dann ist man erstmal total überrascht, dass man die komplette Kontrolle über seinen Körper verliert. Wenn man sich abstößt, dann fliegt man einfach in die Richtung, in die man sich abgestoßen hat, bis man wieder irgendwas zu greifen bekommt. Man hat keine Möglichkeit, irgendwie zu steuern oder so etwas. Also es ist ein faszinierendes Gefühl. Und mir hat es bisher immer Spaß gemacht und wir nehmen da regelmäßig teil, praktisch jedes Jahr haben wir so eine Parabelflugkampagne. Die nächste ist jetzt für Mai nächsten Jahres vorgesehen. Die findet statt in Bordeaux. Da gibt's eine Firma, die heißt Novespace, die betreiben dort so ein Flugzeug. Das ist ein Airbus A310. War früher im Übrigen die Kanzlermaschine von der Frau Merkel und dem Herrn Schröder noch.
Ach, auch das noch. Wahrscheinlich heute nicht mehr ganz so komfortabel.
Ja, die ist dann umgebaut worden, natürlich. Ja, das musste leider alles raus. Und inzwischen im Inneren ist halt eben alles freigeräumt, das ist ausgepolstert. Und da kann also jeder, auch Student oder jeder, der Wissenschaftler, der einen Vorschlag hat, warum sein Experiment in der Schwerelosigkeit durchgeführt werden sollte, kann einen Antrag stellen, zum Beispiel bei der ESA oder beim DLR. Und wenn er genommen wird, dann kann er eben an diesen Parabelflügen teilnehmen. Man muss dann die Kampagne nicht selber zahlen, also die Kampagne wird von der Agentur übernommen. So eine Kampagne kostet etwa 1 Million oder so etwas in der Größenordnung. Das ist Physik, das ist aber auch sehr viel Medizin. Die meisten sind Mediziner, aber auch Materialwissenschaftler und andere Experimente werden gemacht.
Wie groß sind die Chancen als Studierender angenommen zu werden nehmen wir mal an, ich habe eine gute Idee, ich kann auch gut schreiben, ich kann auch so ein Konzept gut zu Papier bringen, ich mache einen überzeugenden Vorschlag, habe ich da eine realistische Chance tatsächlich dort auch mitfliegen zu können und dieses Experiment praktisch umzusetzen oder ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 1 Million?
Nee, also früher war das so, leider ist es nicht mehr ganz so. Die ESA hatte früher reine Studierendenkampagnen. Das gibt's nicht mehr, da ist mal ein Unfall passiert, danach haben die das gelassen. Das war zwar ein Unfall im Labor unten, also bei der Vorbereitung, aber danach haben die das nicht mehr gemacht. Was man machen müsste als Studierender ist, man müsste sich halt einer Gruppe anschließen, die solche Experimente durchführt und dann im Rahmen einer Masterarbeit oder Doktorarbeit kann man das dann machen. Also ich habe schon zahlreiche natürlich Doktoranden und Masterstudenten mitgenommen und das ist jedes Mal eine tolle Sache.
Ja, ist doch vielleicht nochmal ein zusätzlich motivierender Impuls, wäre ja eine gute Gelegenheit.
Auf jeden Fall, ich werde auch immer wieder darauf angesprochen von meinen Studenten, ob ich nicht jemanden mitnehmen könnte.
Ich hätte auch Lust, aber ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, denn Physik, da bin ich nun ganz weit weg und von der Habilitation umso weiter.
Das stimmt nicht, weil es sind auch immer wieder Leute von der Presse und Reporter mit dabei.
Jetzt wird es natürlich interessant.
Denn auch da ist die Presse spielt eine große Rolle und auch das dass das publik gemacht wird. Und
das wäre natürlich schon sehr, sehr wichtig und auch hilfreich für uns hier bei Hessenschaft Wissen, Sie beim nächsten Mal dann in der Schwerelosigkeit zu interviewen.
Ja, das können wir versuchen. Ja, da natürlich, da können Sie gerne mitfliegen. Das können wir gerne machen. Es gibt etliche Videos auch von mir auf YouTube, die man in der Schwerelosigkeit sich anschauen kann.
Schön, sehr schön. Dann haben wir es hier fast geschafft für dieses Gespräch und kommen jetzt noch ganz schwerelos rübergeschwebt zum letzten Teil unseres Gesprächs, der Rubrik der Halbsätze. Ganz harmlos, das würde einfach bedeuten, ich schlage Ihnen so ein paar kleine Halbsätze vor als Impulse und wir schauen, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Muss ich Ihrerseits auch nicht ganz streng auf einen Halbsatz beschränken. Wir schauen einfach mal. An Atom, Plasma und Raumfahrtphysik begeistert mich bis heute nach all den Jahren?
Alles.
Sehr schön. Ja, die Antwort nehme ich. Die hatte ich auch noch nicht in über 100 Hessen-Folgen. Zu meinen Vorbildern in der Atom-, Plasma- und Raumfahrtphysik gehört?
Ach, jede Menge. Es gibt so gute Wissenschaftler, aber natürlich Einstein ist immer das leuchtende Vorbild.
Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich?
Ah, da gibt's viele, aber die wichtigste war, dass ich mich damals entschieden habe, ans Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik zu gehen, wenn ich das noch weiter ausführen darf. Das haben wir lange überlegt. Ich habe mit meiner Frau eine ganze Nacht durchdiskutiert, ich hatte ein Angebot von der Bank, ob ich lieber in die Industrie oder zur Bank gehe oder ob ich da ans Max-Planck-Institut gehe. Und das war ein ganz wichtiger Schritt, sonst wäre ich jetzt nicht hier.
Sehr schön, ja, wichtige Wegegabelung im Leben. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich?
Wenn es meinen Mitarbeitern gut geht.
Schöne Antwort. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat?
Sie müssen Spaß an der Sache haben, das ist das Wichtigste. Wenn man keinen Spaß hat, dann sollte man auch Physik nicht studieren.
Wenn ich eine Finanzierung erhalten würde für ein oder zwei oder drei Jahre mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, das ich spannend oder wichtig finde, dann würde ich?
Ich würde so weitermachen. Also das, was ich jetzt mache, gefällt mir gut.
Ach schön. Das freut mich zu hören. Den Eindruck hatte ich im Gespräch auch. Würden Sie eigentlich selbst auch gern den nächsten Schritt gehen und auch selbst mal ins Weltall fliegen? Wahrscheinlich schwierig umzusetzen für Sie, aber Lust hätten Sie wahrscheinlich schon, oder?
Also früher hätte ich das gut gefunden, jetzt inzwischen nicht mehr, aber einfach auch... Ich habe zu viel mitbekommen, was da oben auf der ISS abläuft. Und da oben zu leben ist, glaube ich, schon... Ich bin ein Mensch, der gerne in der Natur ist, der gerne rausgeht. Ein halbes Jahr da oben in so einer Konservenbüchse eingesperrt zu sein, sich nicht waschen zu können, kein vernünftiges Essen zu haben. Es ist laut dort oben. Also ich glaube, da muss man schon ein besonderer Mensch sein, um das zu machen. Also ich habe viele Astronauten getroffen, ich kenne viele persönlich, die immer wieder begeistert sind, egal ob Thomas Reiter oder Alexander Gerst. Aber nee.
Ich wollte gerade sagen, für ein anderes Format habe ich vor längerer Zeit mal Thomas Reiter interviewt, der ja sehr, sehr viel Zeit dort oben verbracht hat und darüber auch sehr begeistert und begeisternd erzählt. Aber genau wie Sie sagen, wenn man da nicht der richtige Typ, die richtige Typin ist, dann ist es, glaube ich, mit dieser Raumfahrtromantik auch ganz schnell vorbei, aufgrund der Entbehrungen, die damit auch einhergehen.
Ja, klar, natürlich. Abgesehen davon vom Risiko. Ich meine, ganz ungefährlich ist es ja natürlich auch nicht. Aber, und auch da oben ein halbes Jahr zu sein, ist auch eine Belastung für den Körper. Ich meine, man hat dort schon Strahlendosen, man hat die lange Schwerelosigkeit. Es gibt also viele Beeinträchtigungen, die dort stattfinden. Man weiß, dass es für die Gesundheit nicht besonders förderlich ist.
Mhm. Das heißt also, Sie und ich, wir bleiben erstmal auf der Erde, Sie machen weiter in Ihre Parabelflüge und begebe mich damit zufrieden, Sie vielleicht mir jetzt als nächstes direkt im Anschluss des Gesprächs nochmal auf YouTube anzuschauen. Sie meinten ja, da gibt es doch so einige Videos, wo wir Sie dabei beobachten können. Schaue ich mir jetzt mal an und danke Ihnen herzlich für das Gespräch. Ganz lieben Dank.
Ja, bitte, gern geschehen.
Machen Sie es gut, Dankeschön, tschüss.
Hessen schafft Wissen, der Podcast.